Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkte der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. BPS beschreibt die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf den Welthandel. Internationale Großunternehmen bauen saubere Energieprojekte in der Inselgruppenprovinz Riau. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei bereitet einen Prüfer für die Verarbeitung gemessener Fischereidaten vor. Die Türkei bekräftigt ihre starke Unterstützung für die indonesische G20-Präsidentschaft. TNI AL und PT Pelni stärken die Zusammenarbeit im Bereich Schiffssicherheit. 57 Menschen sind bei jüngsten Zusammenstößen in der Al-Aqsa-Moschee verletzt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Leiter des Zentralen Büros für Statistik BPS, Margo Yuwono, hat die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf den Welthandel angesichts der strategischen Rolle beider Länder erläutert. Auf einer Pressekonferenz in Jakarta sagte Margo Yuwono, dass Russland ein Exporteur von Rohöl, Gas, Kohle und Weizen ist, während die Ukraine der größte Exporteur von Pflanzenöl der Welt, sowie von Mais und Weizen ist. Laut Margo Yuwono bewirke dieser russisch-ukrainische Krieg die Preiserhöhung für Nischöl und Gasrohstoffe, insbesondere Kohle und Rohpalmöl, oder CPO in Indonesien. Dies werde auch die Exporte Indonesiens beeinflussen und internationale Preiserhöhungen mit sich bringen. Mehrere Weltklasse-Energieunternehmen haben Absichtserklärungen zum Bau sauberer Energieprojekte in der Inselgruppenprovinz Riau oder Kepri unterzeichnet. Der indonesische Botschafter in Singapur, Suryo Pratomo, sagte nach der Unterzeichnung von zwei Absichtserklärungen in Singapur, dass die Auswahl der Inselgruppenprovinz Riau als Ort für die Entwicklung erneuerbarer Energien eine richtige Entscheidung sei, da diese Provinz ungefähr 2000 unbewohnte Inseln habe, die für Ackerboden und erneuerbare Energien genutzt werden können. In diesen Absichtserklärungen ist auch ein Plan zum Bau des größten Solarkraftwerks der Welt in Indonesien durch die Unternehmen Quantum Power Asia und IBFOG. In Zusammenarbeit mit der Regierung der Inselgruppenprovinz Riau und Halten. Darüber hinaus ist der Bau einer großen Solaranlage von der Sunset-Gruppe und der Regierung von Riau, die Strom nach Riau und Singapur liefern sollen, mit einbegriffen. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei bildet Gutachter und Datenverarbeiter in Fischereihäfen aus, um im Jahr 2022 eine maßvolle Fischereipolitik umzusetzen. Der Direktor der Fischereihäfen, Mahrus, erklärte in einer schriftlichen Erklärung am Samstag in Jakarta, dass eine Reihe technischer Leitlinien durchgeführt wurde, um die Bereitschaft der Fischereihäfen als Vorreiter bei der Umsetzung der Politik sicherzustellen. Phase 1 der technischen Anleitungstätigkeit wurde vom 18. bis 21. April 2022 im Fischereihafen des Ambon-Archipels durchgeführt. An der 55 Personen aus 21 Fischereihäfen der Zentralen Technischen Durchführungseinheit und der östlichen Region teilnahmen. Die östliche Region umfasst Sulawesi, Molukken und Papua. Das Briefing umfasst verschiedene Materialien in Bezug auf den Mechanismus zur Umsetzung des gemessenen Fischfangs, Standardarbeitsanweisungen und die Praxis der Verwendung elektronischer Wiegegeräte, die in Informationstechnologiesysteme integriert sind. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu habe bei einem bilateralen Treffen in Ankara, der Türkei, die starke Unterstützung seiner Regierung für die indonesische G20-Präsidentschaft betont. Das indonesische Außenministerium teilte am Samstag, dem 23. April in Jakarta mit, dass die beiden Außenminister bei dem Treffen verschiedene bilaterale und globale Themen wie die wirtschaftliche und gesundheitliche Zusammenarbeit, den Krieg in der Ukraine, die G20 und Palästina erörtert hätten. Retno Marsudi betonte, dass die indonesische Vorsitz bei der G20 und der türkische Vorsitz bei MIKTA eine strategische Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen spielen, vor denen die Welt steht. MIKTA ist eine informelle Partnerschaft zwischen Ländern mittlerer Macht, nämlich Mexiko, Indonesien, Südkorea, der Türkei und Australien. In Bezug auf die G20 waren sich die beiden Außenminister einig, wie wichtig es ist, die Prioritäten der G20 bei der Überwindung der Pandemie, die Schaffung globaler gesundheitlicher Resilienz und der Förderung der digitalen Transformation und der Energiewende voranzutreiben. Die indonesische Marine oder TNI AL und die staatseigene Schifffahrtgesellschaft Indonesiens PT Pelni verstärken ihre Zusammenarbeit, um die Sicherheit und Kontrolle auf Schiffen während der Fahrt zu unterstützen. Die Bemühungen zur Stärkung der Zusammenarbeit wurden deutlich, als der Chef des Marinestabs, Admiral Yudo Margono, kürzlich einen Besuch von der Präsidentendirektorin von PT Pelni, Tri Andayani, im Hauptgebäude des Marinehauptquartiers in Cilangkap, Ostjakarta, erhielt. In einer Pressemitteilung, die vom Informationsdienst der indonesischen Marine in Jakarta am Samstag, dem 23. April, zitiert wurde, war der Zweck des Besuchs nicht nur Anhörungen und Versammlungen, den neuen Vorstand von PT Pelni vorzustellen, sowie eine Zusammenarbeit aufzubauen, die Synergien zwischen PT Pelni und den strategischen Interessenvertreter zu stärken. Die Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und palästinensischen Demonstranten, die auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem andauerten, führten zu Verletzungen. Berichten zufolge wurden mehr als 50 Menschen verletzt, einer von ihnen in einem ernsthaften Zustand. Die Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte für die Muslime. Die jüngsten Zusammenstöße brachen am Freitag, dem 22. April, Ortszeit, aus, nachdem die israelische Polizei erneut das Gelände der Al-Aqsa-Moschee gestürmt hatte. Liebe Zuhörer, Sie hören nun den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 24 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Zuhörer, Sie hören nun das Programm Fokus der Woche mit dem Titel First Lady interpretiert das Gedenken an den Kartini-Tag als die Ära des Erwachsens der Frauen gegen die Pandemie. Vorgelesen von Nung Nursia. Frau Iriana Joko Widodo und Frau Wuri Ma'ruf Amin hielten zusammen mit Mitgliedern der Organisation der Solidaritätsaktionen in der Ära des fortgeschrittenen indonesischen Kabinetts OASEKIM am vergangenen Donnerstag, dem 21. April, im Staatspalast in Jakarta eine Gedenkfeier zum Kartini-Tag ab. Bei dieser Gedenkfeier zeichnete OASEKIM 514 Frauen aus, die sich in einer Reihe von Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Sozial, Kultur, Umwelt und Landwirtschaft verdient und hervorgetan haben. Darunter waren 10 Vertreter aus den äußersten abgelegenen Gebieten und der Hauptstadt Indonesiens, die den Preis direkt im Staatspalast entgegennahmen. In ihrer Rede sagte First Lady Iriana Joko Widodo, dass das Gedenken an den Kartini-Tag im Jahr 2022 eine Ära des Erwachsens indonesischer Frauen in verschiedenen Aspekten des Lebens sei. einschließlich der Wiederbelebung gegen die Pandemie.
Peringatan Hari Kartini ke-144.
Das Gedenken an den 144. Kartinitag im Jahr 2022 muss als eine Ära des Erwachsens der indonesischen Frauen interpretiert werden. Der Aufstieg indonesischer Frauen gegen die Pandemie und die Wiederbelebung der indonesischen Frauen zur wirtschaftlichen Erholung, damit wir sofort ein fortgeschrittenes Indonesien verwirklichen können, wie wir es alle anstreben. First Lady Iriana Joko Widodo sagte, dass der aktuelle Pandemiezustand in Indonesien angemessen kontrolliert werden könne. Dies ist untrennbar mit der Rolle großartiger indonesischer Frauen verbunden. Die hat mir der Regierung bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Indonesien zusammengearbeitet haben. Frau Iriana Joko Widodo fügte hinzu, dass die Rolle der indonesischen Frauen voraussichtlich dazu beitragen kann, die Erholung aufgrund der Covid-19-Pandemie zu fördern. Dies ist auch ein großes Potenzial, um die Erholung zu beschleunigen und sogar die Wirtschaft des Landes zu verbessern. Bei dieser Gelegenheit wünschte Frau Iriana allen indonesischen Frauen einen schönen 144. Kartinitag. Unterdessen sagte die Vorsitzende des Gedenkausschusses zum Kartinitag, Frau Tri Tito Karnavian, dass die Gedenkfeier zum Kartinitag 2022 durchgeführt wurde, um den Kampfgeist von Kartini, der sie für die indonesischen Frauen eingesetzt hatte, weiter zu stärken. Liebe Zuhörer, das war Fokus der Woche. Liebe Zuhörer, Sie hören das Programm Fokus der Woche mit dem Titel First Lady interpretiert das Gedenken an den Kartinitag als die Ära des Erwachsens der Frauen gegen die Pandemie. Vorgelesen von Nung Nursia. Frau Iriana Joko Widodo und Frau Wuri Ma'ruf Amin hielten zusammen mit Mitgliedern der Organisation der Solidaritätsaktionen in der Ära des fortgeschrittenen indonesischen Kabinetts OASE Kim am vergangenen Donnerstag, dem 21. April, im Staatspalast in Jakarta eine Gedenkfeier zum Kartinitag ab. Bei dieser Gedenkfeier zeichnete OASE Kim 514 Frauen aus, die sich in einer Reihe von Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Sozial, Kultur, Umwelt und Landwirtschaft verdient und hervorgetan haben. Darunter waren 10 Vertreter aus den äußersten abgelegenen Gebieten und der Hauptstadt Indonesiens, die den Preis direkt im Staatspalast entgegennahmen. In ihrer Rede sagte First Lady Iriana Joko Widodo, dass das Gedenken an den Kartinitag im Jahr 2022 eine Ära des Erwachsens indonesischer Frauen in verschiedenen Aspekten des Lebens sei. Einschließlich der Wiederbelebung gegen die Pandemie.
Peringatan Hari Kartini ke-144.
Das Gedenken an den 144. Kartinitag im Jahr 2022 muss als eine Ära des Erwachsens der indonesischen Frauen interpretiert werden. Der Aufstieg indonesischer Frauen gegen die Pandemie und die Wiederbelebung der indonesischen Frauen zur wirtschaftlichen Erholung, damit wir sofort ein fortgeschrittenes Indonesien verwirklichen können, wie wir es alle anstreben. First Lady Iriana Joko Widodo sagte, dass der aktuelle Pandemiezustand in Indonesien angemessen kontrolliert werden könne. Dies ist untrennbar mit der Rolle großartiger indonesischer Frauen verbunden. Die hat mir der Regierung bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Indonesien zusammengearbeitet haben. Frau Iriana Joko Widodo fügte hinzu, dass die Rolle der indonesischen Frauen voraussichtlich dazu beitragen kann, die Erholung aufgrund der Covid-19-Pandemie zu fördern. Dies ist auch ein großes Potenzial, um die Erholung zu beschleunigen und sogar die Wirtschaft des Landes zu verbessern. Bei dieser Gelegenheit wünschte Frau Iriana allen indonesischen Frauen einen schönen 144. Kartini-Tag. Unterdessen sagte die Vorsitzende des Gedenkausschusses zum Kartini-Tag, Frau Tri Tito Karnavian, dass die Gedenkfeier zum Kartini-Tag 2022 durchgeführt wurde, um den Kampfgeist von Kartini, der sie für die indonesischen Frauen eingesetzt hatte, weiter zu stärken. Liebe Zuhörer, das war Fokus der Woche.
Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem Ereignis am 24. April 1955, die Auflösung der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz. Die Asiatisch-Afrikanische Konferenz oder KAA ist eine Konferenz zwischen asiatisch-afrikanischen Ländern, die am meisten ihre Unabhängigkeit kürzlich bekamen. Dieses Treffen fand am 18. bis zum 24. April 1955 im Merdeka-Gebäude Bandung, Indonesien statt und war mit dem Ziel, die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit von asiatisch-afrikanischen Ländern gegen Kolonialisierung oder Neokolonialismus von Vereinigten Staaten von Amerika, Sowjetunion oder andere imperialistischen Staaten voranzutreiben. Die Asiatisch-Afrikanische Konferenz wurde von 5 Ländern, nämlich Burma oder jetzt Myanmar, Indien, Indonesien, Pakistan und Ceylon oder Sri Lanka. Die Asiatisch-Afrikanische Konferenz bezog sich 24 anderen asiatisch-afrikanische Staaten. Dieses Event erzeugte eine Vereinbarung in Form des Abschlusskommuniqué von der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz KAA, auf dem 10 Prinzipien Bandung beinhaltet. Diese Prinzipien werden weltweit bekannt als Spirit Bandung oder Bandung Guys. Wir kommen nun zum Ereignis am 24. April 1967, an dem das Raumschiff Soyuz 1 in Sibirien herunterfiel. Soyuz 1 war ein Teil des sowjetischen Weltraumprogramms. Lanciert zum Orbit am 23. April 1967 aus dem Kosmodrom Baikonur, wurde dieses Schiff von einem Kosmonauten, Kolonel Wladimir Mikhailovich Komarov, gesteuert. Nach einer Mission kehrte das Schiff Soyuz 1 zur Erde zurück, aber fiel dieses Raumschiff in die Erde herunter. Der Grund, warum dieses Raumschiff einen Unfall bekam, war die Beschädigung auf dem Bremssystem. Deswegen landete dieses Schiff hart in die Erde und tötete Komarov. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 24. April 1970. Der erste chinesische Satellit, Tungfanghong 1, wurde lanciert. Tungfanghong 1, oder bekannt auch als China 1, ist der erste Satellit von der Volksrepublik Chinas, der am 24. April 1970 erfolgreich lanciert wurde. China 1 wurde entworfen, um die Betriebszeit 20 Tage zu haben, obwohl in der Tat in der Lage war, bis zu 28 Tage überlebte. Das Hauptziel vom China 1-Satellit war, die Technologieüberprüfung vom Satellit zu führen und den Befehl auf der Ionosphäre und Atmosphäre auszuführen. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Vor
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 24. April 2022, bin ich in der Sahania am Mikrofon und werde Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wir grüßen zuerst Herrn Bernd Seisser aus Ottenau, Deutschland. Hallo Herr Bernd Seisser, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mails vom 18. bis 19. April 2022. Herr Seisser schickte uns auch den Empfangsbericht unserer deutschsprachigen Sendung vom 17. April 2022. Er hat unsere Sendung mit Dual Internet Radio zugehört. In seinem E-Mail vom 19. April schrieb Herr Seisser unter dem Namen seiner Mutter, Frau Anna Seisser. Hallo, wie geht es Ihnen? Frau Anna Seisser hat unsere deutschsprachige Sendung am 10. April 2022 bei WWDCC Internetseiten Livestream zugehört. Danke Herr Bernd Seisser und Frau Anna Seisser für Ihr E-Mail. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Unterhaltung.
Mentari pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Kaya dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta. Berikanmu sejuta impian. Takkan pernah terlelap, kan selalu gemerlap. Walau sering menghadap, selamat datang di Jakarta. Jalan ramai di sepi hati, didesak waktu semua berlari. Besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Tentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota Jakarta. Selalu gemerlap, walau sedih menghadap, selamat datang di Jakarta.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien behandelt heute das Thema KOI fordert die Sport Federation auf, sie auf die Olympische Qualifikation zu fokussieren. Raja Sabta Oktohari, General Vorsitzender des Indonesian Olympischen Komitees KOI, forderte die Nationale Federation auf, sie auf die Vorbereitung auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu fokussieren. Da mehrere Sportarten die Qualifikationsrunden im Mai beginnen werden. In seiner schriftlichen Erklärung sagte Raja Sabta Oktohari, dass die Bildung von Athleten kontinuierlich und durch einen Prozess durchgeführt werden soll, die nicht nur auf vielen Teilnahmen an verschiedenen Meisterschaften basiert. Dadurch konnten sie das Hauptziel der Olympischen Spiele vergessen. Aus diesem Grund forderte Raja Sabta Oktohari den Nationalen Verband auf, die Qualifikationsrunde in den Vordergrund zu stellen, die Chance Indonesier Athleten zu erhoben, sie für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Im Zufolge muss das Sportmanagement bei der Teilnahme an Sportveranstaltungen klug vorgehen und entscheiden, Sportler zu jeder Aktivität zu entsenden. Betroffene Parteien müssen die Priorität des Sports verstehen und auch die Athleten, die sie für die Olympischen Spiele qualifizieren können. Raja Sabta Oktohari ermahnte jeden Sportadministrator und Athleten, nicht nur Multi-Event Ranglisten zu verfolgen, sodass das Hauptziel für die Olympischen Spiele vernachlässigt wird. Dazu muss der Verband sehr gut wissen, und schließlich der zugelassenen Sportarten und Nummern, die in die Berechnung der Olympischen Punkte bei den folgenden Multi-Events einbezogen werden sollen. Basierend auf den Kalender mehrerer internationaler Verbände wird eine Reihe von Sportarten wie Judo und Triathlon ab Mai 2022 mit der Qualifikation beginnen. Darüber hinaus beginnt der Zeitplan für Olympische Punkterennen sogar gleichzeitig mit den Asian Spielen 2022 in Hangzhou in der Farad-Branche. Das war unser Indonesia.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Michael Lindner am Schafgraben 28 in Gera, Deutschland, grüßen. Hallo Herr Michael Lindner, wie geht es Ihnen? Danke für Ihren Brief und die Postkarten. Herr Michael Lindner schrieb uns auch den Empfangsbericht unserer deutschsprachigen Sendung vom 23. Februar 2022. Er hat unsere Sendung über die Frequenz 4750 via Web SDR in Bandung mit Sinpo 34333 GHz. In seinem Brief schrieb Herr Michael Lindner wie folgt: Auf den Frequenzen 4750 und 3325 kHz war mit einem Weltempfänger absolut nichts zu hören. So nutzte ich erneut einen Web SDR mit Standort Bandung, sodass ich Ihre Sendung auf 4750 kHz in niederländischer Sprache empfangen konnte. Herr Michael Lindner, wir haben alle Ihre Briefe empfangen und natürlich bei dem Programm Hörerbriefecke vorgelesen. In seinem Brief schrieb Herr Michael Lindner auch: Die Pandemie nimmt einfach kein Ende. Und nun kommen noch die Probleme mit Russland bezüglich der Ukraine dazu. Es ist einfach unfassbar, was da geschieht. Ein eventueller Krieg könnte ausbrechen, ein furchtbarer Gedanke. Warum können die Menschen nicht in Frieden leben Ist das nur so schwer? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Danke, Herr Michael Lindner, für Ihren Brief. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Poplied. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Melangkah dari bayangan, kalah aku pulang. Terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Oh, Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa, meski lewat nada. Kau dengarkah segenap rasa tertumpah, mengalir dalam tentang dirimu. Telah kau berubah sekian waktu jauh dariku. Oh, mereka reka rencana, apakah kita buat bila ada perjumpaan. Isi malam menangis tertawa.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Liebe Zuhörer, der Studiengang des Masterstudiums für Religion und Interkulturalität oder CRCS und des Doktoratprogramms für interreligiöse Studien der Universität Gajah Mada UGM bei der Studiengangsleistung von Theologie, Göttlichkeit und Religionsstudien liegt auf dem 47. Rang in der Welt und auf dem 1. Rang im Inland. Dies ist bei einem Ranglisteergebnis von The Quaquarelli Simmons World University Ranking oder QSWR by Subject herausgekommen, dass die Rangliste der Studiengänge und Universitäten im 2022 am 6. April 2022 veröffentlichte. Es gibt zwei Religionsstudienprogramme in der Masterstudiumschule UGM, das Masterstudium für Religion und Interkulturalität oder ALB oder bekannt als CRCS, Center for Religious and Cross-Cultural Studies, und das Doktoratsprogramm für Interreligiöse Studien oder IRS, das von Indonesian Consortium for Religious Studies oder ICRS, ein Konsortium, das aus UGM, UIN Sunan Kalijaga und Universität Kristen Duta Wacana besteht, betrieben wird. Die Dekanin vom Masterstudium der UGM, Professor Dr. Siti Malkama, sagt, die Position 47 in der Welt bei der Rangliste QSWR UGM habe eine Gesamtpunktzahl von 72.4 erreicht. Die Bewertung Einstufung basiere auf mehrere Indikatoren, die einen H-Index umfassen. Liebe Zuhörer, außerdem gibt es eine Kollaboration mit Forschern aus Forschungsinstituten oder Universitäten in verschiedenen Ländern, die zum Pluspunkt geworden ist. Viele Bücher, Journalartikel und Berichte werden weltweit veröffentlicht. Siti Malkama gibt dazu ein Beispiel. Dr. Zainal Abidin Bagir zusammen mit Professor Robert W. Hefner aus Boston Universität veröffentlichte das Buch Indonesian Pluralities, Islam, Citizenship and Democracy, das von der Notre Dame Universität Presse im 2021 publiziert wurde. Dieses Buch kommt aus einem dreijährigen Forschungsergebnis, das Dozenten und Forschern der UGM sowie der Boston Universität einbezieht. Soweit dies und das.
Tersentuh aku, oh, dengan tingkah lakumu, menyambut hariku dengan senyum manismu, tatap matamu rasuki jiwa ragaku, membasuh hatiku yang telah lama sendu. Tiba-tiba
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Musikhörer von Voice of Indonesia, heute werden wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Salah gesungen von Rizky Febian vorstellen. Dieses Lied wurde offiziell am 25. Februar durch YouTube-Kanal von Rizky Febian veröffentlicht. Salah oder auf Deutsch Falsch ist ein Hitslied, das zuvor von einer Musikgruppe populär gemacht hat, nämlich Portrait, zu der eine berühmte Sängerin Melly Goeslaw gehört. Rizky Febian veröffentlichte wieder dieses Lied Salah als eine Single, die eigentlich in dem Musikalbum Masterpiece Melly Goeslaw ist. Dieses Lied erzählt über jemanden, der glaubt, dass seine Geliebte zu ihm loyal ist, aber in der Tat hat sie fremdgegangen. Liebe Zuhörer, wir spielen Ihnen jetzt das Lied von Rizky Febian mit dem Titel Salah oder auf Deutsch Falsch. Viel Spaß beim Zuhören!
Salah selama ini.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.